Also ich habe einmal gelernt, das ist etwas, was man gar nicht mehr aufhalten kann, dass Menschen das so natürlich finden, ihre Energieversorgung in ihre eigene Hand zu nehmen und auch mehr sozial zu denken in ihrem Bereich. Und wir hatten unglaubliche unterschiedliche Beispiele von Spanien bis hier in Belgien. Wir hatten ein unglaubliches Engagement ihres Ministerpräsidenten heute Morgen. Und das zeigt mir eigentlich, Energie und dann Erneuerbare ist schon viel dezentraler, als man meint.
Was sind die Argumente für ein dezentrales Netz von erneuerbaren Energien?
Die Argumente sind eigentlich, dass es viel effizienter ist, dass sie die Energie dort produzieren, wo sie sie auch verbrauchen. Und die erneuerbaren Energien sind ja immer günstiger und günstiger und günstiger. Und mit verbesserten Techniken und verbessertem Management des Gesamtsystems können sie auch Wind und Photovoltaik, können sie das ganze Jahr nutzen, weil sie mit vernünftigen Speichertechnologien eigentlich unabhängig werden. Und dadurch haben sie auch Unabhängigkeit von den fossilen Energieträgern, die wir ja zum Beispiel wir hier in Belgien nur noch von außen bekommen. Und wenn man dann sieht, welche Länder, wurde heute auch besprochen, die Exportierer sind, das sind dann Länder, mit denen wir auch politisch immer Probleme haben, siehe Putin oder siehe die arabischen Staaten. Und dann zu zeigen, dass es sogar billiger ist als insbesondere neues Nuklear. Neues Nuklear kostet in England wohl, haben wir heute gelernt, 120 Euro pro Megawatt, wohingegen das die Hälfte ist vom Onshore-Wind heute. Also das rechnet sich mittlerweile auch.
Trotzdem gibt es bei den meisten europäischen Regierungen, besonders hier auch in Belgien, wo man immer weiter die Laufzeit von Atomkraftwerken verlängert, gibt es so eine politische Lethargie gegenüber erneuerbaren Energien. Was kann man dagegen tun? Was machen Sie dagegen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist gerade auch diese nukleare Legacy, wie die Engländer sagen würden, also dieses Erbe, mit dem wir auch umgehen müssen. Ich warte immer auf einen, der diesen gordischen oder nuklearen Knoten durchschlägt und sagt, wir müssen damit aufhören und wir müssen sogar den Bürgern die Wahrheit sagen, dass es über Generationen jetzt eine Abbauaufgabe und die wird sehr, sehr teuer werden und da brauchen wir einen gesellschaftlichen Konsensus. Den kriegt man aber, wenn man dann zu den Bürgern sagt, aber wir haben verstanden, dass ihr eure erneuerbare Energie und Effizienz selber machen wollt, weil das Arbeitsplätze in Regionen schafft. Das wäre eine faire Debatte und da warte ich noch drauf, dass da auch Belgien zum Beispiel sagt, so, nun ist Schluss mit lustig. Das sind so alte Geräte mittlerweile und so gefährliche Verlängerungen. Das dürfen wir unseren Bürgern nicht mehr antun. Und die Bürger zeigen uns ja, sie sind ja bereit, einiges zu stemmen. Aber man darf sie nicht mehr so hinhalten.
Sie sagten eben, das ist eine Entwicklung, die eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist. Wo steht Europa im Moment im Bereich von diesen erneuerbaren Energien?
Auch spannend zu sehen, Europa hat da sehr verschiedene Geschwindigkeiten. Also sie haben, auch Belgien würde ich schon sagen, mit der Entwicklung kam ein bisschen spät, aber kommt. Sie haben Deutschland, sie haben Dänemark, sie haben wirklich die weitermachen und auch Teile von Frankreich, wie wir gesehen haben, ja auch. Aber dann haben sie auch wieder die alles zurücknehmen, wie Osteuropa und Spanien und Portugal. In Portugal eine neueste Bewegung, eigentlich ist Portugal gut. Man muss immer wieder aufpassen und das hat eben mit diesen Interessen zu tun, mit dem Beharrungsvermögen der Kohle und des Nuklear, um das mal so zu sagen. Und dieses Beharrungsvermögen auf europäischer Ebene hat ja auch dazu geführt, dass wir leider nur ein EU-weites Ausbauziel für 2030 haben, das ist bindend nur EU-weit von nur 27%. Das kann man schon fast nicht vermeiden zu bekommen sozusagen bis 2030 und umgekehrt keine Verpflichtung mehr auf nationaler Ebene und das ist das falsche Signal.